der Beamer, der blendet. Heute bin ich dran mit Predigen. Ganz spontan haben Hedwig und ich das beschlossen. Beziehungsweise, sorry. Kannst du mir das mal drüber? Ja, danke. So, und ich bin gespannt, was heute passiert. Weil die Zeit davor ist ziemlich aufregend gewesen. Ja, genau. Danke dir, Papa. Ja. Die Zeit davor war ziemlich aufregend, gestern und heute. Aber jetzt bin ich hier und ich habe mich entschieden, mein Bestes zu geben, weil mein Papa der beste Papa ist, den wir alle haben. Und ich möchte einfach zu Anfang beten und dann loslegen. Ja, Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass einfach deine Gegenwart hier ist, Jesus. Und ich danke dir, dass es nicht darauf ankommt, wer predigt, und ja, wer hier vorne steht, sondern es kommt einfach so auf unsere Herzen drauf an. Und ich danke dir, dass einfach dein Geist spricht und dass dein Geist zu jedem spricht und dass wir heute einfach dich erleben. Das ist so mein Herzenswunsch, dass wir dich erleben. Ja, ich danke dir dafür, dass du einfach Raum hast in unseren Herzen und dass wir unsere Herzen einfach ganz weit aufmachen, dir gegenüber. Amen. Ich habe hier irgendwie so viel liegen. So, in unserem Alltag, also ich spreche jetzt zu der jüngeren Generation, wir sind ja meistens ziemlich beschäftigt. Wir haben unser Facebook, wir haben unser Smartphone und die ältere Generation hat natürlich mit dem kein Problem. Es geht mir einfach um dieses Überfülltsein im Alltag. Und dann fällt es uns manchmal schwer, uns aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und was ist denn das Wesentliche? Das Wesentliche, wenn wir meine Kinder fragen, die möchten spielen. Das ist das Wesentliche für meine Kinder. Und das Wesentliche in unserem Leben ist doch die Beziehung mit unserem Gott. Und für den einen, der sagt jetzt, oh nee, nicht schon wieder. Der andere sagt, boah ja, cool. Es sieht für jeden von euch anders aus. Jeder von uns lebt Beziehungen mit Gott ganz, ganz anders. Und für mich ist es, ich habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, wie ist denn so Beziehung mit Gott und. Und eigentlich ist es gar nicht mehr mein Thema heute, sondern mein Thema ist heute das Vaterunser. Das Vaterunser ist ein ganz tolles Gebet, was in der Bibel steht. Für den einen ist es vielleicht ein bisschen verstaubt. Der andere denkt, oh nee, das kenne ich aus der katholischen Kirche. So war das nämlich bei mir. Ihr müsst euch vorstellen, ich bin in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Ich war als Teenager, ich war auf sämtlichen Konferenzen, Gottesdiensten und. Und ich habe nicht realisiert, dass das Vaterunser in der Bibel steht und dass es ein super geniales Gebet ist, bis ich es irgendwann mit 20 Jahren geschnallt habe. Wirklich. Und da habe ich gedacht, boah, nee, das darf nicht wahr sein. Und letztens hatte ich so eine Situation mit jemandem, da war meine kleine Romy, die haben das Gebet im Kindergarten gelernt. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, das Vaterunser meinen Kindern beizubringen. Und die haben das im Kindergarten gelernt und letztens, wir waren hier vorne, fängt Romy an, das irgendwie zu beten. Und dann sagt jemand, ja, hey, halt, was ist denn das? Das ist doch irgendwie, das kenne ich von der katholischen Kirche. Und dann habe ich gesagt, nein, das steht in der Bibel, das ist so gut, das Gebet. Und dieses Gebet, das Vaterunser, das ist in unserer Familie gerade Thema. Und es ist aber so Thema, dass wir es nicht runterrattern, sondern ich habe meinen Kindern angefangen, es zu erklären. Und das möchte ich heute machen. Ich möchte das nicht theologisch auseinandernehmen, oder ich werde es nicht theologisch auseinandernehmen. Ich habe auch kein Buch darüber gelesen. Ich habe gesehen, es gibt ganz viele Bücher. Ich habe keine Predigt darüber gehört, sondern ich sage euch heute einfach nur meine Gedanken, die ich meinen Kindern weitergegeben habe oder immer noch am Weitergeben bin. Weil es muss doch einfach praktisch für uns sein. Es muss alltagstauglich sein. Gott ist ein alltagstauglicher Gott. Und jetzt, ihr wisst ja alle, wo das Vaterunser steht. In Matthäus 6, 9 bis 13. Das lesen wir jetzt zusammen. So, wir beten nun, unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unseren Schuldnern, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Oder auch anders. Jetzt geht's weiter. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Sehr gut. Amen. Wenn wir die Verse davor betrachten, da geht es darum, da sagt Jesus immer, wenn ihr betet. Er sagt nicht, falls ihr betet oder ihr könntet vielleicht mal beten oder wenn ihr Lust habt zu beten, sondern wenn ihr betet. Also wenn, ständig beten, wenn ihr betet. Seid nicht wie die Heuchler oder betet nicht wie die Pharisäer, dass ihr nur betet, wenn ihr öffentlich gesehen werdet, sondern geht in eure Kammer. Für mich bedeutet es ist was zwischen mir und Gott. Natürlich muss es auch öffentliches Gebet geben, klar, kein Thema. Aber für mich kommt so raus, diese Beziehung Gott und ich. Ich bete in meiner Kammer oder einfach, es ist was Persönliches. Ich plappere nicht, steht auch in den Versen, da plappert nicht. Leiert Gebete nicht runter. Wenn ich mit Freunden spreche, dann rede ich ernsthaft mit denen. Ich rede nicht über irgendwelche Kochrezepte oder über irgendwas. Und ich höre ihnen auch zu. Wenn ich Antwort kriege, höre ich auch zu. Aber das bedeutet, ich brauche Zeit. Beim Kaffee trinken kann man ganz viel Zeit. Weil wenn wir nur plappern oder irgendwas runterleiern, dann sagt Gott, hey, was soll denn das? Und dann kommt auch keine Antwort. Und wir sollen auch nicht mit hartem Herzen beten. Das sind einfach so Sachen, die einfach so was im Vorfeld steht, vor diesem Vater unser, wo wir so von Gott so ein bisschen Anweisung haben. Und ihr könnt mir glauben, dass wenn ich irgendwie innerlich am Kochen bin oder gestresst bin, dann betet meine Romy das Vater unser mit einer Ausdauer und mit einer Inbrunst, dass ich am Tisch sitze und sage, könntest du jetzt mal aufhören? Und so ist es doch auch vielleicht mit Gott. Ich habe mir das so vorgestellt und gedacht, wenn ich doch irgendwie nur sage, so schnell, und jetzt brauche ich das und dies und jenes, dann sagt Gott vielleicht auch, mach mal lieber einen Punkt, nimm dir Zeit und dann komm wieder, wenn du Zeit hast. Und Jesus hat dieses Gebet, dieses Vaterunser seinen Jüngern gelernt. Und wie wir es ja auch hier in der Gemeinde handhaben, wir machen was vor, wir tun nachmachen und dann machen wir mit. Oder wir machen es selber. Und so ist es auch mit diesem Gebet. Und ich fange jetzt einfach an, diese einzelnen Punkte durchzugehen. Der Anfang war, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Wir haben hier eine super tolle Hand, das ist unsere Gebetshand. Und ihr müsst euch jetzt einfach vorstellen, die Hand ist zu und wir fangen mit dem Daumen an. Der Daumen, der ist gelb oder Gold, sagen wir Gold. Der Daumen zeigt nach oben, er zeigt Richtung Himmel. Gold oder Gelb glänzt, das ist einfach eine schöne Farbe. Wir assoziieren damit was Schönes mit Gelb. Wir richten uns am Anfang dieses Gebetes, wir richten uns auf Gott. So, Daumen nach oben. Und was mir aufgefallen ist, es heißt, geheiligt werde dein Name oder dein Wille komme, dein Reich komme. Wir dürfen Gott duzen. Es heißt, Gott ist nicht ein Gott, der mit einem Bart oben sitzt, mit so einem grauen Bart und irgendwie denkt, und wir denken von ihm, dass er nicht nahbar ist. Gott ist nahbar und er ist unser Vater. Und manche schaffen es sogar, Papa zu ihm zu sagen oder Papilein. So diese ursprüngliche Übersetzung ist es geliebtes Papilein. Nicht, ich weiß, dass nicht jeder das zu Gott sagen kann, Papa, aber Vater kann man sagen. Und unser Gott ist persönlich und er ist liebevoll und er ist nahbar. Und trotzdem ist es ein Spagat. Es ist ein Spagat, wir haben einen heiliger Gott und doch ist er irgendwie Vater. Wenn ich das auf die Beziehung mit meinem Vater projiziere, dann ehre ich meinen Vater, indem ich ihn gut behandle und indem ich gut über ihn rede und respektvoll mit ihm umgehe, was mir nicht immer gelingt und früher auch nicht so gelungen ist, aber man lernt ja. Und so ist es auch mit uns, dass wir lernen können, mit Gott zu respektieren und ihn anzunehmen als Vater. Und wenn dir das nicht gelingt, momentan, streck dich danach aus. Gott wird sich dir zeigen als Vater. Dann kommt wieder dieses Duzen. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. In Lukas 17, Vers 20 und 21. Genau. Mir geht es um dieses Dein Reich komme. Dein Reich komme bedeutet nicht das geografische Reich. Für mich, also ja, es ist diese Herrschaft, dieses Königreich Gottes. Und die Pharisäer haben Jesus gefragt, wann kommt das Reich Gottes? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort. Denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes wird erst vollständig wiederhergestellt sein, wenn Jesus da ist. Und davor sind wir dafür verantwortlich, fürs Reich Gottes. Wir können Jesus ähnlicher werden. Wir können in unserem Leben herrschen, so wie wir es die letzten Wochen gehört haben. Und so treiben wir das Reich Gottes voran. So bringen wir das Reich Gottes auf Erden, weil durch uns scheint das Reich Gottes. Durch uns wird Jesus repräsentiert. Wenn dein Arbeitskollege hier wäre, der sitzt jetzt hier neben dir, oder beobachtet dich mal eine Woche lang, wenn du mit gläubigen Leuten zusammen bist und wenn du mit ungläubigen Leuten zusammen bist. Dein Arbeitskollege sollte keinen Unterschied merken zwischen Leben mit Gott und vielleicht Leben in der Welt. Und das meine ich mit Reich Gottes voranbringen. Dieses, ja, einfach Jesus ähnlicher werden, dass man ihn sieht in dir. Und jetzt kommt mein absoluter Lieblingssatz. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es liest sich so einfach. Wenn man das Gebet einfach so runterliest, dann es liest sich so einfach. Aber wenn man ein bisschen mal drüber nachdenkt. Und ich habe so meinen Kindern erklärt, es ging um Krankheit. Und wir haben gesagt, hey, im Himmel gibt es keine Krankheiten. Das ist nicht der Wille Gottes. Und so haben wir angefangen, immer dieses Vater unser zu beten. Und dann haben wir hier einen Schnitt gemacht. Und dann haben wir angefangen, das reinzubeten, was im Himmel ist, so auf Erden. Und es bedeutet, dass wir gesund sind und dass wir nicht krank, dass Krankheit uns nicht gehört. Und ich finde, für Krankheiten ist es so einfach, wenn man so betet. Aber trotzdem, wenn wir das beten und wir uns ganz, ganz, ganz bewusst sind, dass wir das auch wirklich so meinen, dann ist es ganz schön herausfordernd. Denn dein Wille, also Gottes Wille, dass der geschehe wie im Himmel so auf Erden, das heißt, dass Gottes Wille über meinem Willen steht oder über meinem egoistischen Willen. Und wenn wir ihn bitten, akzeptieren wir eigentlich seine Antworten. Und es fällt uns doch manchmal schwer, wenn Gott anders antwortet, als wir eigentlich das möchten. Wenn die Antwort anders ausfällt. Und in der Wille Gottes ist, dass es uns gut geht. Der Wille Gottes ist, dass wir geheilt sind. Der Wille Gottes ist es aber auch, dass wir überwinden. Weil mit ihm können wir überwinden. Und selbst Jesus hat es gebetet, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, als er am Kreuz hing. In Lukas 22, Vers 42 und 43. Ich weiß nicht, ja, super. Jesus sprach da, Vater, wenn du willst, nimm diesen Kelch von mir weg. Doch nicht mein Wille, sondern der deine geschehe. Es ging darum, dass Jesus, ich glaube, nicht voller Freude ans Kreuz gegangen ist. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und hat dort zu Gott gesagt, nimm diesen Kelch doch von mir weg, aber dein Wille geschehe, nicht meiner. Also nicht der Wille von Jesus. Und ich denke, wenn es schon Jesus so ging, warum soll es uns anders gehen? Und auf was es mir ankommt, ist in Vers 43, es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel, der ihn stärkte. Und ich denke, das können wir doch auch in Anspruch nehmen. Wenn es uns schwerfällt, dass Gottes Antwort manchmal anders ausfällt, als wir gerne hätten, dann lass uns doch aber auch die Kraft von Gott in Anspruch nehmen, dass wir das durchstehen können oder dass wir es durchhalten können oder dass wir die Situation akzeptieren können. Ihr wisst alle, ich war im Dezember, bin ich ganz spontan ins Krankenhaus gekommen, weil mir die Mandel rausgenommen wurde. Ich habe nicht Juhu geschrien, ich wusste, dass die Band ihren ersten Auftritt spielt. Es ist auch nicht Gottes Wille gewesen, dass ich krank bin, aber die Situation war so. Und ich musste mich echt entscheiden, als wir nach Freiburg gefahren sind, bin ich jetzt bockig, bin ich sauer, bin ich gestresst und genervt oder sage ich einfach, hey Gott, ich möchte das Gute in dem Ganzen sehen. Ich habe den Auftritt verpasst, ja, aber in der Zeit, wo ich im Krankenhaus war, hat Gott ganz klar zu mir gesprochen. Und auf das kommt es mir an. Das meinte ich mit Gott mit reinnehmen ins Boot, wenn die Antwort anders ausfällt. Und auch hier, eben wie Jesus, die Engel kamen zu Jesus und haben ihm gedient, damit er das durchhalten kann. Damit er das Werk vollbringt, was Gott vorgesehen hat. Und Gott stärkt auch dich. Und Gott ist auch mit dir. Und wenn du dich danach ausstreckst und wenn du ihm das sagst, dann kommt er auch. Dann haben wir unser tägliches Brot, gib uns heute. Da nehmen wir jetzt die Farbe braun. So, das tägliche Brot, diese tägliche Nahrung. Hier, so machen wir den zweiten, also wir haben unsere Gebetshand, der zweite Finger. Und hier geht es nicht um Luxusbedürfnisse, sondern es geht um dieses Tägliche, wie Nahrung, Versorgung, Schlafen, Schutz oder halt ein Haus, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und mit dieser Aussage kennen wir an, dass Gott unser Versorger ist. Auch wenn wir jeden Tag arbeiten, auch wenn unsere Firma oder unser Chef den Lohn überweist. Aber wie schnell geht's, dass unser Job weg ist? Wie schnell geht's, dass man arbeitslos ist in der heutigen Zeit oder dass man dass irgendwas Schlimmes passiert? Und ich rede jetzt nicht von den Kindern in Afrika, die hungern, sondern es geht hier heute um dich und um Jesus, um deine Beziehung. Und es ist einfach ein Missverständnis, wenn wir denken, naja, ich gehe ja jeden Tag arbeiten und mein Chef überweist mir das Geld. Ich glaube einfach, dass Gott riesig uns seine Hand über uns hat und dass sein Schutz über uns ist und dass, wenn wir uns danach ausstrecken, dass unser Job gesichert ist, dass er das auch sichert. Oder dass dann eine andere Lösung kommt, wenn irgendwie, ja, dass eine Lösung kommt. Und wir müssen Gott vertrauen, dass er uns versorgt, dass er unsere täglichen Bedürfnisse versorgt. So, und der zweite Finger, der zeigt ja meistens so auf dich und auf dich und auf dich und auf dich. Und hier heißt es, unser tägliches Brot gib uns heute. Also ich bete hier nicht nur für mich, sondern auch für dich und für dich und für dich und für dich. Und für dich. Ja, und wenn wir das, also ihr merkt, dass ich heute einfach so ein bisschen hinter diese Fassade gucke. Und da bedeutet das doch auch, Mann, ich im Galater 5,14 steht, liebe deine Nächsten wie dich selbst. Und ich sorge, wenn ich doch bete, dann bete ich doch auch mit, dass es euch gut geht, dass es meiner Hauskirche gut geht oder der Gemeinde gut geht oder meinen Freunden, dass auch Gott die versorgt. Und für mich bedeutet es aber auch, tägliches Brot, was ist noch unser tägliches Brot? Das tägliche Wort ist unser tägliches Brot. Die Offenbarung oder auch die tägliche Beziehung mit Gott, wir können nicht ohne. Weil, ja, wir brauchen einfach Berührung mit Gott und das täglich. So, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Jetzt sind wir beim Mittelfinger angelangt, das ist der größte. Bei mir funktioniert das nicht ganz, aber manche haben einen ganz großen Mittelfinger. Und dieser Mittelfinger, finde ich, also diese Assoziation zu dieser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, den machen wir mal rot. Rot steht für das Blut. Denn Jesus hat am Kreuz alles bezahlt. Er hat für unsere Sünden bezahlt, er hat für unsere Krankheit bezahlt. Er hat dafür bezahlt, dass wir wieder Zugang zu Gott haben. Durch das Kreuz haben wir Zugang zu Gott. Und Gott vergibt dir und Gott vergibt mir. Und so können wir auch anderen vergeben. Und Jesus ist es so, so wichtig, dass wir vergeben und dass wir in einer vergebenden Haltung leben. Nach dem Vater unser, in den Versen danach, hat Jesus nochmal aufgegriffen, dass wir vergeben, dass wir unseren anderen Mitmenschen vergeben sollen. Und ihr kennt auch diese Stelle, wo Paulus fragt, wie oft soll ich dann vergeben? Reicht es 7-mal? Und Jesus sagt, nein, 70-mal 7 sollt ihr vergeben. Und wenn man das mal rechnet, dann kommt 490 raus. Und jetzt spannen wir mal den Bogen nicht so weit und sagen 490 mal an einem Tag, sondern 490 mal im Jahr. Das ist dann der Durchschnitt. Geteilt rechnen wäre 1,3 mal am Tag. Und wie schwer kann nur einmal vergeben sein? Wie schwer kann das sein? Wir haben es gerade vorher von Marc gehört, fand ich so gut, dass du dieses positive Zeugnis gegeben hast, dass man sieht, wenn man vergibt und auch wenn es dir schwerfällt, aber es macht was. Es macht was mit dir und es macht was mit den anderen Menschen. Und ja, es ist schwer. Ja, manchmal kann es wirklich schwer sein. Aber auch hier können wir Jesus um Kraft bitten, dass wir es nicht alleine machen müssen, weil manchmal können wir es nicht aus uns selber rausmachen. Und manchmal, oder wir können es eigentlich gar nicht aus uns selber rausmachen, wir brauchen die Gnade Gottes dazu. Und dann hilft er uns. Und vergeben heißt nicht, dass ich die Sachen vielleicht gut finde, was der andere mir angetan hat. Ist meistens ja nicht so. Aber vergeben, es ist einfach ein göttliches Prinzip. Und wir wollen ja alle, dass das Reich Gottes kommt. Wir wollen alle Jesus ähnlicher werden. Also gehört das auch dazu. Zu einem göttlichen Lebensstil. Ja, und der Heilige Geist hilft uns. Er hilft uns. So, dann haben wir. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Das wird schwarz, weil das ist böse. Und dann haben wir hier den Mittelfinger. Ich muss es so machen. Ringfinger, Entschuldigung. Den Ringfinger, genau, den Ringfinger. Der Ringfinger ist so wichtig. Also es sind alles nur Assoziationen. Das, was ich hier mache, das steht hier nicht in der, also teils in der Bibel, aber der Ringfinger, hier fließt die Ader, hier fließen die Adern direkt zum Herzen, in der rechten Hand. Und der ist einfach so, es ist, dieses Schwarz steht für was Böses. Wir alle wissen, wenn Kinder schwarze Bilder mit nach Hause bringen, dann sagt man, oh, 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 denen geht's nicht gut und die Seele leidet von diesem Kind und ja, Schwarz, man bringt einfach nichts Gutes mit Schwarz in Verbindung. Und trotzdem heißt es, dass Gott uns nicht in Versuchung führt. Aber manchmal lässt Gott es zu, dass wir versucht werden. Wir machen Matthäus 4, Vers 1. Ich hoffe, ich habe es dir angezeigt. Ist nicht? Okay, dann lass es. Also in Matthäus 4, Vers 1 steht, dass Jesus wurde getauft und dann führte der Geist ihn in die Wüste, 40 Tage lang. Und genau, dann wurde Jesus von dem Geist in die Wüste hinaufgeführt und von dem Teufel versucht zu werden. Hier dieser Geist bedeutet, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste geführt hat. Ich habe es mit Hedwig abgeklärt, damit ich mir ganz, ganz sicher bin. Also der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Und damit der Teufel ihn versuchen kann. Und natürlich, wie wir alle wissen, Jesus war perfekt. Der Teufel hat es nicht geschafft, ihn zu versuchen. Aber wenn doch schon Jesus mit den Dingen zu kämpfen hatte, warum sollen wir nicht dann auch mit denen zu tun haben? Manchmal denken wir immer so, unser Christenleben, und jetzt habe ich mein Leben Jesus gegeben und dann läuft alles easy. Läuft so steil bergauf. Es ist nicht so. Und trotzdem geben wir doch ganz oft, ja, und ganz oft geben wir aber trotzdem doch Gott die Schuld. Warum hat er es zugelassen? Gott hätte mich heil. Ich glaube an die Heilung, aber warum? Warum musste ich ins Krankenhaus damals im Dezember wegen dieser Mandel? Gott hätte doch ein Riesenwunder tun können. Aber wisst ihr was? Ich will die Zeit nicht missen, die ich danach hatte. Und bei mir hat es was bewegt. Bei mir hat es was in Bewegung gebracht, damit ich mit dem Fuß auf den Boden stampfe und sage, so nicht mehr, Teufel. So nicht mehr. Nicht mehr mit mir. Und auch da, wir sind nicht alleine. Und Jesus war in der Wüste nicht alleine. Der Heilige Geist war bei ihm. Und so ist es auch bei uns, wenn ihr irgendwie merkt, hey, irgendwie, es geht nicht. Steh innerlich auf. Die letzten Predigten, wo es darum ging, dass wir in unserem Leben regieren. Wie Sandra heute gesagt, keiner wusste, was ich heute predige. Aber ich fand es so gut, diese ganzen Zeugnisse, die ganzen guten Berichte. Fang an, aufzustehen und regier in deinem Leben. Fang an zu beten, dass du es schneller blickst, wenn du versucht wirst, wenn der Teufel kommt oder wenn vielleicht Gott es manchmal zulässt, um vielleicht dir auch etwas zu zeigen. Aber Gott lässt immer nur so viel zu, wie du auch schaffen kannst, wie du auch bewerkstelligen kannst. Er lässt dich nicht reinrennen und er lässt dich auch nicht ins offene Messer rennen. Ich sage euch jetzt nur die Bibelstelle. In 1. Korinther 10, 13 steht drin, dass Gott es zulässt, aber nur so viel, wie wir ertragen können. Und das beruhigt mich, weil ich kann vielleicht was anderes ertragen als du. Ach, haben wir sie hier. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Aber Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Und das ist doch was Gutes. Und hier geht es nicht nur um Krankheiten, hier geht es um alles. Der Teufel will nicht, dass du in Freiheit reinkommst. Also wird er dich klein halten. Der Teufel, er wird dir schlechte Gedanken geben, er wird dir schlechte Gedanken schicken. Der Teufel wird alles machen, damit du nicht das Reich Gottes voranbringst. Und wir können es ihm zeigen. Wir können innerlich aufstehen, weil der Teufel doch manchmal so leise kommt und so raffiniert und so unaufdringlich. Und manchmal, wir blicken es manchmal nicht. Ich blick's manchmal nicht, bis andere Leute sagen, du sag mal, irgendwas stimmt doch da nicht bei euch in eurer Family. Ja, irgendwie. Ihr seid immer, die Mädels sind immer so oft krank. Und ich habe ganz lang immer gesagt, ja, ist jetzt halt so. Es gibt Kinder, die sind mehr krank, es gibt Kinder, die sind weniger krank, die haben ein besseres Immunsystem. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich hatte keinen Glauben dafür, dass Gott meine Kinder oder dass Gott da was verändert. Bis wir jetzt an den Punkt gekommen sind, vorletzte Woche, wo ich gedacht habe, jetzt, es reicht mir. Es reicht mir. Und jetzt liegt es an mir, was ich da draus mache. Lass ich's weiterlaufen und der Teufel kann immer noch meine Kinder angreifen und schickt dauernd Krankheiten in unsere Familie und andere Plagen. Oder stehe ich innerlich auf und sage, jetzt ist fertig. Jetzt ist fertig. Und es ist was, und ich habe es realisiert, es ist was, was wir schon seit Anfang an immer damit zu kämpfen haben. Und die Emma wird jetzt 7. Also ich predige heute nicht nur zu dir, sondern ich predige auch zu mir. Weil ich will da einfach wachsamer und schärfer werden. Und manchmal sind es einfach Krankheiten, manchmal sind es einfach Viren, die kommen. Und manchmal ist es aber einfach ein Angriff. Und diese Dinge will ich schneller entlarven. Und manchmal... ist aber auch nicht alles Böse und Schwere, was kommt und was uns in unserem Leben trifft, vom Teufel. Sondern wir haben uns selber ein Ei gelegt, weil unser Leben nicht stimmt. Weil wir vielleicht böse Gedanken zulassen, weil wir lästern, weil wir lügen, weil wir Dinge in unserem Leben noch nicht bereinigt haben. Weil wir vielleicht, ja, es ist nicht immer alles nur der Teufel. Und auch da kann man Gott bitten, dass man einfach wachsamer wird, dass man die Dinge entlarvt. Letzte Woche haben wir es gehört, wir sollen auf unser Herz aufpassen. Es steht in Sprüche 4, 23 bis 27 steht ganz viel Pass. Da geht es darüber, dass man auf unser Herz aufpasst. Und ich denke, wenn wir auf unser Herz aufpassen, dann werden wir einfach auch wachsamer, schneller, blicken es schneller. Und dann ganz zum Schluss, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wir haben den kleinen Finger, der ist blau. Und blau ist der Himmel. Und heute ganz besonders, fast. Die Sonne scheint. Wir schauen nach oben. Am Schluss von unserem Gebet, von der Zeit, die wir mit Gott verbringen, geben wir doch nochmal demjenigen Ehre, dem Ehre gebührt. Wir schauen am Schluss nochmal nach oben und geben Gott alle Ehre und alles, allen Lob und richten auch wieder unsere Gedanken weg von meinen Problemen, von ich, meiner und mir oder von dir, sondern und sagen, hey Jesus, du bist derjenige, der über allem steht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Nicht nur ein Tag oder zwei oder gestern, sondern in Ewigkeit. Immer und immer und immer und ewig hat er die Kraft, Dinge zu verändern. Und das beruhigt mich. Und das gibt mir Mut und Hoffnung, weiterzulaufen. Weil es ist nicht immer einfach. Aber wenn man doch die Dinge tut, die einem offenbar werden, dann kann Gott auch echt Sachen in deinem Leben verändern. Und zum Schluss von jedem Gebet kommt ein
Amen.
Sehr gut. Amen. Und was bedeutet Amen? Es, so sei es. Und auch wenn ich glaube, genau, ich glaube, wir schließen unsere Gebete mit einem Amen und sagen so Gott, hey, Ich glaube, dass du derjenige bist, der Dinge verändern kann oder der mich erhört hat. Manchmal beten wir ja auch und sind vielleicht nicht sicher, ob Gott uns hört. Aber doch, er hört dich. Er hört dich. Und manchmal hat er dich schon erhört und die Antwort ist da und nur wir sehen es nicht. Weil wir, wie ich vorher gesagt habe, dein Wille geschehe. Wir wollen doch was anderes und Gott hat eigentlich schon längst gesprochen. Und jetzt kommt eine kleine Farbenlehre. Was gibt's? Also wir haben jetzt die Hand offen. Unsere Hand ist offen, aber hier in der Mitte fehlt noch was. Und das ist grün. Denn wenn man gelb und blau mischt, so, wir haben das Gebet geschlossen, dann gibt es grün. Und hier kommt, ich schreibe Gott rein oder unser Vater oder Papa. Wie immer du zu unserem Gott auch sagst, glaub, dass er für dich ist. Dass er für dich ist, egal was du betest. Es geht ja jetzt hier nicht ums Vaterunser, sondern es sind ja auch andere Gebete, die wir sprechen oder persönliche Gespräche. Aber glaub, dass er es gut mit dir meint und dass er seine Hand offen hat über dir oder dich trägt in seiner Hand, weil er dich einfach liebt. Und er liebt dich. Und nur mit einer offenen Hand. Am Anfang habe ich gesagt, man kann nicht mit hartem Herzen beten oder mit verbittertem Herzen. Und man kann aber auch nur mit offenen, also ist jetzt sinnbildlich gesprochen, aber man kann nur mit offenen Händen richtig beten. Genau. Mit der Faust im Sack kann man nicht beten. Nein, da geht's nicht. Geht's nicht. Du sagst es, danke. Das ist gut. Genau. Und ich sage nicht, dass ihr jetzt alle das Vaterunser beten müsst oder sollt oder wie auch immer. Aber sei dir einfach bewusst, dass wenn du Gott um was bittest, dass sein Wille manchmal anders ist als dein Wille, aber dass er dich trotzdem liebt und dass er für dich ist und dass er dich erhört. Auch wenn es erst in 2 Jahren kommt, die Erhörung. Oder wenn es am Ende deines Lebens erst ist. Oder wenn es schon morgen ist, super. Aber Gott ist einfach, wir müssen diesen Bezug kriegen, Gott Vater und aber auch Gott, der einfach so mächtig und über allem drüber steht. Und das ist so das, wo ich euch heute so ein bisschen herausfordern möchte, nicht so auch mal hinter die Dinge zu gucken und nicht einfach nur so die Dinge halt zu beten, schon mit ehrlichem Herzen, aber was bedeutet es eigentlich? Was bedeutet es? Und das bedeutet es einfach für mich, für dich bedeutet es vielleicht was anderes, aber und das ist auch das Gute an unserem Gott. Unser Gott ist doch so kreativ. Und er spricht zu mir, er spricht zu dir und es kommt nicht, es kommt drauf an, auf deine Beziehung mit ihm und nicht auf meine Beziehung, sondern auf deine Beziehung mit ihm. Auf das kommt es an. Amen.
Amen.
Amen. Hedwig hat gerade gemeint, wir sollen es nochmal zusammen beten.